Frische Bücher mit der Elisabeth Müller.
Frische Bücher, heute aus der Stadt- und Regionalbibliothek Uster mit der Claudine Hellbach und der Elisabeth Müller. Sali Claudine.
Hallo Elisabeth.
Wir haben ein Thema und zwar Lebenslinien. Gezogen vom Unterengadin bis Freiamt. Das hast du dir ausgedacht, Claudine. Und ich bin dir sehr dankbar dafür.
Ja, das habe ich mir ausgedacht. Also beziehungsweise bin ich schon seit mehreren Jahren betreue auch das Fachgebiet, die Biografien. Und das finde ich ganz etwas Interessantes. Und in dem Fall sind es jetzt Sammelbiografien, wo ich auch immer sehr interessant finde, wo einfach viele Lebensgeschichten drin vorkommen.
Ja, und wir haben ja 5 Bücher und in jedem Buch sind einiges an Geschichten gesammelt. Und da sind wir jetzt gespannt drauf. Das erste Buch ist «Hüttenwartinnen im Porträt». Geschrieben ist es von Daniela Schwegler, Stefan Bösch und Vanessa Bündner. «Bergfieber» ist der Titel vom Buch. Claudine, du liest uns einmal den Klappentext.
Vom schlichten Matratzenlager bis zum Gourmet-Restaurant auf 3000 Metern. Die Hütten in den Schweizer Alpen haben viele Gesichter und mit ihnen auch die Menschen, die dort zum Wohl ihrer Gäste Tag ein, Tag aus und still im Hintergrund wirken und werken. 12 Frauen zwischen 30 und 80 Jahren geben Einblick in ihr Leben als Hüttenwartin. Ob alpines Urgestein oder Quereinsteigerin aus der Stadt, Mutter oder Singlefrau, Handwerkerin oder Akademikerin, Schweizerin oder Ausländerin. Alle haben sie das Bergfieber. Drum zieht es sich jede Saison erneut zu Berg, wo sie ihren Traum verwirklichen, als taffe Managerinnen ihres Hüttenreichs, ausgestattet mit einem großen Herz, gestählten Nerven und einer gehörigen Portion Improvisationstalent. Frank und frei und mit viel Humor erzählen die Frauen aus ihrem Leben mit Wind und Wetter, der fantastischen Freiheit am Berg und der großen Demut, die er sie lehrt. Ihre Geschichten machen schmunzeln, stimmen nachdenklich, dann wieder heiter. Denn wer wüsste besser als diese Berglerinnen, dass es nach jedem Regen auch wieder die Sonne scheint.
Das verspricht ein spannendes Buch zu sein, mit diesen vielen Hüttenwartinnen. Hast du da drinnen eine Lieblingsgeschichte?
Ja, das habe ich, weil ich das Unterengadin sehr gerne habe, auch sehr gut kenne. Wir sind oft dort. Und meine Lieblingsgeschichte ist von der Hüttenwartin Marlies Marti. Sie ist mit ihrem Mann und ihrem Sohn führt sie Giamanna Gluozza bei Zernetz. Giamanna Gluozza ist die einzige SAC-Hütte im Nationalpark und darum etwas ganz Spezielles. Sonst darf man ja nichts im Nationalpark, keine Hunde, keine Häuser, keine gar nichts. Und sie sind dort auf dieser Hütte. Giamanna Gluozza ist etwa 3 Wanderstunden von Zernetz weg. Es geht ziemlich obsi, wie überall im Engadin. Und sie ist dort schon seit manchem Jahr bewirtschaftet sie die Hütte. Sie, die Marlies Martig, ist eine Bernerin, eine Berner Oberländerin. Sie war Zahnarzthelferin und Kosmetikerin gewesen, und ihr Mann ist Bergführer. Und sie haben vor Jahren, als das ausgeschrieben war, die Stelle, haben sie sich entschieden, um das anzunehmen, weil für ihren Mann ist es sowieso klar gewesen, als Bergführer, dass das etwas ganz Lässiges ist. Und für sie war es aber auch eine Herausforderung gewesen, weil sie gewusst hat, er ist dann auch viel unterwegs und sie muss dann da allein, also allein, sie hat natürlich noch Helferinnen und Helfer. Zudem sind sie eben vom Berner Oberland gekommen und sie haben den Sohn, den Tim, und der muss natürlich in die Schule. Und speziell ist noch, sie hatten dort im Dachstübli von der Giamanna Gluozza hat sie dann dort eine Schulstube eingerichtet und der Tim hat eine Privatlehrerin. Und geht dort in die Schule.
Mit ihnen gewohnt
ja.
hat.
Aha. Ja, und wird dort unterrichtet. Und für sie ist es ja, ist eine grosse Herausforderung gewesen, die Hütte zu übernehmen. Sie ist wirklich, sie hat eine Krise gehabt und hat, sie hat nächtelang studiert, was sie soll kochen und was sie muss einkaufen für 62 Plätze.
Ui.
Weil als Zahnarzthelferin ist sie ja nicht vom Fach gewesen.
Ja, ja, und als Kosmetikerin auch nicht.
Auch nicht, genau. Aber sie haben das gewagt und sie haben wirklich, sie machen das sehr gerne, sie sind sehr mit der Natur verbunden. Auch der Tim, der Bub, der weiss natürlich genau, wann man die Hirsche sieht. Und tut dann auch mit der,
oh,
also
ja.
Er hat auch eine Lebensschule in dieser Hütte. Und für sie ist es wirklich auch, sie genießt das wahnsinnig, sie ist sehr streng, sie muss viel arbeiten, aber es gibt auch ruhigere Zeiten. Also sie schreibt auch, dass sie dann manchmal bei Vollmond dann nochmal rausgeht, wenn es dann ruhiger ist und genießt dann die Stimmung und die Ruhe und auch mal ein Mittag, wenn mal nicht viel läuft, dann nicht schön Wetter ist, wo sie dann mit ihren Helfern und Helferinnen kann machen.
Ja, das scheint wirklich eine spannende Geschichte zu sein. Und man wäre vielleicht dann auch mal gespannt zu hören, was aus dem Team wird, was er für einen Weg macht. Hm?
Ja, das ist so. Und jetzt gerade ist es so, dass die Chamana Gloza, die ist sehr, sehr alt.
Aha.
Die ist auf 1882 Meter und ist eine von der ältesten Hütte, und sie wird jetzt renoviert. Also jetzt wird es einen Wechsel geben. Ich weiß nicht, ob sie dann noch weitermachen oder nicht. Also im Moment kann man einfach dort, man kann etwas trinken, aber man kann nicht übernachten.
Gut, also das ist eine ganz spannende Sache. Das lustet mich jetzt gerade, um das Buch dann auch zu lesen. Aber wir schauen noch, was wir weitere Bücher haben. Das nächste Buch handelt immer noch von Bergler. Diese Urner, 16 Porträts vom Gotthard. Das sind ganz verschiedene Autoren. 16 Lebensgeschichten zeichnen ein lebendiges Bild des Kantons Uri und machen zugleich die Veränderungen der letzten Jahrzehnte sichtbar. Da sind etwa Ruth und Peter Indergant, die den Aufstieg und Fall Göschenens miterlebt und dem Niedergang getrotzt haben. Cari Poletti war maßgeblich am Neustart Andermatt beteiligt. Bobby Arnold hat das Aushubmaterial des Basistunnels zu Inseln im Urnersee aufgeschüttet. Während der Steinbildhauer Gedeon Regli in vierter Generation und als einziger in der Schweiz Serpentin abbaut. Die Verflochtenheit mit der Welt zeigen der ausgewanderte 68er Tino Steinemann oder die Schriftstellerin Christine T. Schnieder aus London, die heute Gemeindepräsidentin von Wassen ist, ebenso wie Sarina Arnold, Model mit internationaler Karriere und Schmuckdesignerin. Diese Urne ist ein Stück Sozialgeschichte und ein Dokument zu Leben und Mentalität in einem Bergkanton, in welchem mit der jüngeren Generation auch eine Ahnung der Zukunft sichtbar wird. Gell, Claudine, die Christine Schnieder ist in London geboren, aber in Zürich aufgewachsen. Und inzwischen ist sie nicht mehr Gemeindepräsidentin, das ist wieder jemand anderes. Und dir hat die Sarina Arnold besonders Eindruck gemacht.
Ja, genau. Und zwar, eben weil sie ein Urnermädchen war und eigentlich aus einem Landei, wenn man so will, werden. Und heute ist sie Topmodel, Schmuckdesignerin und Wohltäterin, auch Botschafterin im Auftrag von Schönheit und Schicksal. Sie ist in Altdorf geboren, ist aufgewachsen in Attinghausen und ihre Mutter war Coiffeuse. Sie war viel bei ihr im Coiffeursalon, hat ihr geholfen, Haare zusammen büschen und Locken wickeln. Und sie ist nicht gerne in die Schule gegangen. Sie war wirklich am liebsten bei der Mutter. Sie war ein bisschen eine Mami-Titti und hat dann auch selber Coiffeuse gelernt. Aber ihre Familie hat eigentlich gefunden, das Mädchen, das so ein hübsches Mädchen, das hat das Zeug zu mir. Und sie haben sie dann schon bei so einem Teenie-Wettbewerb anmelden, Miss Teenie. Und das hat aber eigentlich dem Teenager Sarina Arnold überhaupt nicht gepasst. Und später hat dann die Mutter, zwei Jahre später, hat sie heimlich ein paar Schwarz-Weiss-Fotos von ihrer Tochter, die unterdessen 178 cm gross war, also eben wirklich Modelmass hatte, hat sie an die Elite-Model-Look geschickt. Und gleich darüber, aber am letzten Schultag, ist dann der Brief gekommen mit der Meldung, dass die Sarina Arnold zu den 12 Finalistinnen von der Schweizer Ausscheidung gehört. Und das war schon eine riesen Überraschung, auch für Sarina. Sie hat auch geschrieben, ich dachte, was soll das? Ich hatte doch keine Ahnung von dieser Welt, wusste knapp, wer Claudia Schiffer ist. Es gab noch keine Sendungen wie Germany's Top Model. Also man hat das damals nicht so gekannt. Sie ist dann zu einem professionellen Fotoshooting eingeladen worden und von dort an hat ihre Karriere ihren Lauf genommen. Sie war dann mit 16 das erste Mal in Nizza im Finale von dem Elite-Wettbewerb und hat den ersten Platz erreicht. Sie ist dann nachher, bevor sie 18 war, ist sie auf New York und hat dort Karriere gemacht. Sie hat aber auch sehr gelitten. Sie hat Heimweh gehabt nach ihrer Heimat im Kanton Uri. Und sie hat gar nicht gewusst, was auf sie wartet. Aber sie hat trotz allem ihrer Einsamkeit und Heimweh hat sie ihren Weg gemacht. Und sie schreibt auch, als sie als junge Frau das erste Mal bei einer Bushaltestelle ein Plakat gesehen hat mit ihr drauf. Dann war sie dann schon sehr stolz auf sich. Und sie hat ihre Karriere weitergemacht. Sie wohnt jetzt wieder in der Schweiz. Unterdessen hat sie Familie und sie hat auch eine Schmuckkreation, eine eigene Kollektion, die sie macht, die ich auch ganz schön finde. Also finde ich auch ganz interessante, beeindruckende Lebensgeschichte.
Und ein ganz bekannter Werbespot ist ja das mit dem Buttermädchen war, gell? Genau, wo sie so über Wiese springt, leichtfüßig und eben so natürlich.
Genau, auch
hat
wieder
sie das so überbracht.
Das, ja, genau, so das Urnermädchen.
Toll, die Urner sind sicher stolz.
Ja.
Aber auf alle porträtierten Menschen hier in diesem Buch. Beim nächsten Buch gehen wir in die Welt der Universitäten. Die ersten Frauen in Universitäten und Berufen mit Wagemut und Wissensdurst von der Felicitas von Aretin. Claudine, sagst du uns, um was es da geht?
Felicitas von Aretin begibt sich auf Spurensuche und zeichnet die mutigen Lebensentwürfe der ersten berufstätigen Akademikerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach. Jede weiß, eine Mentorin, einen Mentor an ihrer Seite, um die zahlreichen Widerstände überwinden zu können. Sie erweisen sich als Netzwerkerinnen der ersten Stunde. Als die Nationalsozialisten Frauen aus dem Beruf drängen, gelingt es einer Reihe von ihnen, nach der Emigration fern ihrer Heimat erneut Fuß zu fassen. Porträtiert werden 21 Frauen, darunter die erste habilitierte Juristin und Gründerin des Zonta-Clubs Magdalene Schoch, die österreichische Physikerin Lisa Meitner, die aus der Schweiz stammende erste Pfarrerin Europa Greti Capretz-Roffler, die Schönheitschirurgin Edith Peritz, die in Deutschland die SOR-Optimisten etabliert, die Sozialreformerin Elli Heuss-Knapp, Bundespräsidentengattin und Gründerin des Müttergenesungswerks, und die Stahlunternehmerin Käthe Ahlmann, die den Verband deutscher Unternehmerinnen mit ins Leben ruft. Spannend und kenntnisreich erzählt, reich bebildert. Es hat dann noch ein Zitat unten an einer Foto. Studenten gibt es hier 1400, Damen sind wir bis jetzt nur 3.
Das ist sicher ein spannendes Buch und die Zeiten haben sich zum Glück ein bisschen geändert, gell? Das nächste Buch ist von Dorothee Degen-Zimmermann. Euch zeige ich's. 15 Zürcherinnen erzählen. Zürcher Frauenleben. 15 Frauen aus dem Kanton Zürich erzählen ihr Leben. Sie haben zumindest die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts miterlebt und mitgeprägt. Sie erzählen aus ihrer Kindheit, von Eltern und Großeltern, von Familie und Beruf, von Umbrüchen und Aufbrüchen, von erfüllten und unerfüllten Wünschen. Es ist ein reiches Spektrum weiblicher Biografien in diesem Teil der Schweiz. Die Bäuerin gehört ebenso dazu wie die Pfarrerin, die Fabrikarbeiterin wie die Geschäftsfrau, die Immigrantin wie die Altzürcherin, die Künstlerin wie die Intellektuelle, die Singlefrau wie die Familienmutter. So wird aus den individuellen Geschichten gleichsam eine Alltagsgeschichte des 20. Jahrhunderts im Kanton Zürich lebendig mit den Kriegsjahren, dem wachsenden Selbstbewusstsein der Frauen, den Jugendunruhen, dem Umbau der Familienstrukturen, der Drogenproblematik, Einwanderung, Bauboom und vielem mehr. Da gehen wir auch ganz in die Nähe, gell, Claudine?
Genau, ich habe mir die Geschichte von der Ilse Wieler-Weil ausgesucht, weil natürlich das eine Frau ist, die mich sehr beeindruckt und wo eben auch der Bezug zu Oster ist. Es ist sicher vielen Ostermer ein Begriff. Die Ilse Wieler-Weil ist am 18. gestorben, im Alter von 87 Jahren. Und sie hat wirklich viel auch zum interreligiösen Leben zu Oster beigetragen. Und im Zürich Ost, also im Anzeiger von Oster, ist ein Artikel von der Ursula Kegi, die auf ihr Leben zurückschaut. Und ich tue aus dem Artikel zitieren. In Oster, im alten Zentrum zwischen Stadthaus und reformierter Kirche, werden sich viele an die schmale, im Alter zunehmend gebrechliche, bescheidene und freundliche Frau mit dem aufmerksamen Blick erinnern. Hier lebte sie seit 1949 als Ehefrau des Ostermer Viehhändlers Max Wieler, mit dem zusammen sie eine Familie gründete und das traditionelle Viehhandelsgeschäft sowie ein offenes Haus führte. Dabei machte sie nie einen Hehl aus ihrer jüdischen Verwurzelung, zu der sie umso mehr stand, als sie die Katastrophe dieser Herkunft am eigenen Leben erfahren hatte. 1930 in Freiburg im Breisgau geboren und in Breisach am Rhein aufgewachsen, erlebte sie in früher Kindheit die Vernichtung des jüdischen Lebens in ihrer Heimatstadt. Prägend war für das Kind Ilse der Schrecken der Kristallnacht im November 1938, als in Breisach die erwachsene jüdische männliche Bevölkerung, darunter auch ihr Vater, frühmorgens verhaftet und weggebracht wurde und der Mob die jüdischen Geschäfte, auch die Eisenwarenhandlung ihres Vaters, gleichzeitig ihr Elternhaus, zerstörte. Im Rahmen einer Rettungsaktion für süddeutsche jüdische Kinder kam Ilse Weil im April 1939 in die Schweiz, wo sie zunächst bei Verwandten des Vaters in Zürich Aufnahme fand. Die ältere Schwester folgte einen Monat später, nicht aber der geliebte große Bruder, der mit seinen bald 16 Jahren für den von jüdischen Hilfsorganisationen ausgehandelten Kindertransport nicht mehr in Frage kam. Die Eltern und der Bruder sah sie nie wieder. Sie kamen alle 1942-43 in den nationalsozialistischen Vernichtungslagern um. Die beiden Schwestern blieben in der Schweiz, wo sie nun auch wieder die Schule besuchten. Nach der Auswanderung der Pflegefamilie in die USA verbrachte Ilse Weil ihre weiteren Kinderjahre im jüdischen Kinderheim in Heiden. Es folgten die Ausbildung in der Odenwaldschule École d'Humanité und in einer Handelsschule. Nach Kriegsende begann sie in Zürich in der jüdischen Flüchtlingshilfe zu arbeiten. Die Heirat mit Max Wieler 1949 regelte für die junge Frau die weitere, damals völlig offene Zukunft. Sie wollte in der Schweiz bleiben, zumal sie auch ihre Schwester in Bern verheiratete. Als Ilse Wieler geheiratet hat, war für sie klar, dass sie in der neuen Heimat zu Uster als Ehefrau von einem Schweizer Juden selbstverständlich auch religiöse Haushalt führen. Aber es war nicht so, dass sie nur mit jüdischen Leuten etwas zu tun hatte, sondern sie war eine sehr offene Person und hat sich interessiert und hat friedlich quasi mit allen auch anderen Religionszugehörigen gelebt. Sie hat zum 50. Geburtstag von ihrem Mann hat sie ihm eine sogenannte Laubhütte geschenkt. Und die haben sie jedes Jahr zum jüdisch-religiösen Laubhüttenfest im Herbst im Garten aufgestellt. Sie hat Nachbarn eingeladen und alle sind interessiert gekommen, schauen, wie das aussieht, innen und aussen. Und sie hat so auch viel zum religiösen Leben beigetragen und zum gesellschaftlichen Leben. Auch der Jahrmarkt, wo das Oster jedes Jahr stattgefunden hat. Ihr Mann war dort auf dem Viehmarkt gewesen. Und sie hat im Büro an der Zentralstrasse Kundschaft, die am Markt gegangen ist, hat sie bewirtet mit Punsch und Gebäck. Und auch ihre Sabbattafel war immer offen für alle Gäste. Sie hat nämlich sogar auch noch etwas mitgegeben, wenn sie heim sind. Das war ein Brauch, den schon ihre Mutter gemacht hat.
Sicher interessantes Leben mitten unter uns hier in Uster. Und viele haben die Frau Wieler kennenlernen dürfen. Oder auch ihre Kinder, die sind glaube ich auch so kontaktfreudig und offen gewesen.
Ja.
Oder immer noch.
Immer noch, genau. Ja.
Das fünfte und letzte Buch ist von der Daniela Kuhn, «In die Wärme nach Boswil». Es geht um 10 Lebensgeschichten aus einem Altersheim für Künstler. Und das hat es gegeben von 1960 bis 1991. Claudine, du liest uns den Klappentext.
Vom Ringen mit dem Leben und dem Geborgensein in der Kunst. Von 1960 bis 1991 existierte im Freiamt im Kanton Aargau eine einmalige Institution, das Künstlerhaus Boswil. Hier lebten Kunstschaffende, wie zum Beispiel der Filmregisseur Kurt Früh, die im Alter in schwierige Situationen geraten waren, wobei ihre Wege nicht selten schon steinig begonnen hatten. Daniela Kuhn erzählt 10 Lebensgeschichten von solchen Bewohnerinnen und Bewohnern, etwa von Walter Arnold Steffen, einem Maler, der als Dingbuch aufgewachsen ist und immer wieder in der Psychiatrie landete. Oder sie erzählt von der jüdischen deutschen Sängerin Lissi Sanden, die von Nazis nach Bolivien flüchtete. Von der Tänzerin Stefanie Daras, die in Ägypten ein Tanzstudio führte. Von Margareta von Leuven, einem ungarischen Waisenmädchen, das im Urner Melchtal adoptiert wurde und im Alter von 45 Jahren nach einer Tumoroperation wieder gehen und sprechen lernte. Aber auch von Elsa Staufer, einer Bildhauerin, die hellwach stets ihren eigenen Weg ging. In die Wärme nach Boswil erzählt nicht nur von vergessenen Biografien mit ihren mitunter wundersamen Wendungen, sondern auch von einer kaum bekannten Künstlerwelt jenseits des Rampenlichts, vom Ringen mit dem Leben und dem Geborgensein in der Kunst.
Von der Elsa Staufer stammt übrigens die Aussage «In die Wärme nach Boswil». Das ist ja der Buchtitel. «In die Wärme nach Boswil» hat sie gezogen. Sie ist 1905 geboren und eine Berner Bildhauerin gewesen. Und sie hat stets gegen alle Widerstände gekämpft. Also es hat sehr viel Widerstand gegeben wegen ihrem Beruf und ihrem Leben. Und im Herbst 1966 ist sie selber dann in die Wärme nach Boswil gezogen, weil sie die feuchtkalten Ateliers, die sie da immer hatte, eigentlich dann hat verlassen wollte. Und ist dann ins Künstlerhaus gegangen, jeweils im Winter. Ja, das wäre es für heute. Die 5 Bücher, die wir Ihnen vorstellen durften. Und wir verabschieden uns von Ihnen für Kanal 8610.
Und hoffen, Sie haben die ein oder andere Lust bekommen, um das Buch zu lesen. Es ist wirklich interessant und es lohnt sich. Es sind Lebensgeschichten, wo man relativ kleine Kapitel, wo man eben auch wirklich mal zwischendrin so eine Geschichte kann lesen oder mal schnell in einer Pause im Sommer jetzt unter einem Äpfelbaum am Schatten. Das finde ich ist auch noch etwas ganz Schönes.
Ja, genau, man muss sie ja gar nicht der Reihe noch lesen. Man kann immer wieder einmal etwas rauspicken und dann wieder etwas anderes. Danke vielmals, Claudine.
Danke dir,
dass du das gemacht hast. Alles Gute, bis wieder einmal.
Bis wieder einmal.